Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 12. Januar 2026. Kurz vor 22 Uhr in 10, 11 Minuten schließen die US-Börsen und heute mal wieder ein wilder Handelstag, muss man sagen. Denn schon in der Nacht gab es eine, wenn man so will, Hiobsbotschaft. Notenbankchef Jerome J. Powell in den USA hat sowohl ein Statement als auch ein Video veröffentlicht und darin beklagt, dass das Justizministerium, Department of Justice, DOJ abgekürzt, Vorladungen verschickt hätte an die Fed, auch ihn persönlich wohl, und dass man Ermittlungen eingeleitet habe oder mit einer Klage drohe aufgrund der Renovierung des Gebäudes der Federal Reserve da in Washington D.C., da sollten ja Renovierungsarbeiten stattfinden, die zunächst 1,9 Milliarden US-Dollar kosten sollten, und die Kosten erhöhen sich jetzt auf 2,5 Milliarden. Das hatte Trump in der Vergangenheit ja auch schon bei einem Besuch dort kritisiert, dass die Kosten aus dem Ruder laufen würden, wobei das ja für deutsche Verhältnisse, wenn man sich den BER anschaut, ja eher noch im Rahmen liegt, zumal es ja auch in den USA zwischenzeitlich hohe Inflationsraten gab. Wie dem auch sei, Powell selbst betonte, dass er sich kein Fehlverhalten da groß vorzuwerfen habe, und er das Ganze als politisch motiviert ansehe. Es gab dann auch in der Air Force One Journalisten, die dann mit Donald Trump zugegen waren, die gefragt haben danach. Und er meinte, er wisse nichts von solchen Ermittlungen, aber der Jerome Powell mache keinen guten Job als Notenbankchef bei der Fed und er sei auch wohl nicht der beste, in Anführungszeichen, Bauherr. Da mache er auch keinen guten Job. Das natürlich aus dem Mund von Donald Trump, Immobilienmogul. Das war schon sehr spöttisch, und die US-Index-Futures in der Nacht daraufhin auf Tauschstation, der Nasdaq-Future teilweise in der Nacht oder auch am Morgen hier in deutscher Zeit etwa 1% im Minus. Die Kryptos hingegen, die hossierten ein bisschen, der Bitcoin heute Nacht teilweise über 92.000 US-Dollar, sprang 2.000 Dollar an, auch Ethereum und andere konnten folgen. Den Vogel zuletzt abgeschossen hat allerdings Monero, der XMR. Die sogenannten Privacy Coins, die waren ja zwischenzeitlich mal totgesagt, aber zuletzt schoss dann Zcash durch die Decke, und jetzt gab es da eben Umschichtung, weil bei Zcash das Kernentwicklerteam einfach hingeschmissen hat wohl keine Lust mehr, und daraufhin sind viele aus Zcash raus, haben da erstmal Gewinne mitgenommen und die mussten irgendwo anders rein, und dann bleibt eben Monero als der größte Privacy Coin, wenn man so will. Ich hatte ja zuletzt auch über Dash, die ja kein Privacy-Coin mehr sein wollen, berichtet. Decreed, die so ein bisschen als Privacy-Coin auch wahrgenommen worden sind, obwohl sie eigentlich keiner sind. Und generell muss man sagen, der Kryptomarkt aus meiner Sicht stabilisiert er sich jetzt schon seit einiger Zeit. Der Bitcoin im Bereich 80.000, da hat er wohl seinen Tief gesehen, hat einen Boden ausgebildet, ist dann über die 85.000, über die 90.000 geklettert, zuletzt an der 95.000er Marke dann aber gescheitert, wieder zurückgesetzt, kann sich jetzt aber in dieser Range 90 bis 95.000 halten. Jetzt als nächstes muss halt ein Angriff auf die 95.000 kommen, der dann auch irgendwann erfolgreich ist, dann kann es weitergehen Richtung 100.000 und dann kann er sich in der neuen Range 95 bis 100.000 so ein bisschen seitwärts bewegen, bis er dann eben über die 100.000 kommt, und dann ist natürlich Platz bis 108, 110.000 auf der Oberseite, die Unterseite dann die 100.000er Marke, die muss halten, und spätestens dann in diesem Bereich sieht es dann doch danach aus, als sollte der Bitcoin weiter nach oben gehen, als sollten dann auch die Kryptos generell weiter nach oben gehen, und das wäre dann sehr positiv. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte natürlich noch Kurse über 110.000 oder sogar neue Allzeithochs abwarten, wobei man sagen muss, er hat ja Anfang Oktober neue Allzeithochs gemacht, was prinzipiell ja schon starke Kaufsignale gewesen wären. Mir war das damals zum Glück nicht signifikant genug, weil das nur knapp über das alte Allzeithoch war. Und deswegen bin ich da nicht in die Bullenfalle getappt, wie viele andere. Aber da war auch ein bisschen Glück dabei, das muss man so definitiv sagen. Und dass er dann anschließend da 30% in kurzer Zeit verliert, hätte ich so auch nicht erwartet. Auf der anderen Seite hatte zuletzt immer wieder betont, dass ich davon ausgehe, dass wir jetzt so langsam wieder einen Bullrun starten. Das Problem hier ist, viele Anleger verwechseln das. Also dieser exzessive Bullrun, wenn es dann 20-30% pro Tag nach oben geht, der entsteht meistens erst in der Endphase dieses Bullruns, dieser Hoss, wie man an der Börse sagen würde, wenn dann die Euphorie in den Markt kommt. Am Anfang ist das eher langsam, und genau das sehen wir zuletzt. Wir gehen so in Trippelschritten, so treppenartig nach oben, haben so bei 80.000 den Boden, sind dann über die 85.000 jetzt schon gekommen, über die 90.000, haben die 95.000er Marke im Bitcoin schon mal angetestet, haben es noch nicht geschafft, darüber hinaus zu steigen, und so sollte sich das fortsetzen. Alles in allem aber bin ich für die Kryptos recht zuversichtlich, wie gesagt. Ich glaube, dass wir da nach unten eigentlich langsam fertig sein sollten. Natürlich kann es immer mal einen schwachen Tag geben, wo man auch mal auf die Mütze bekommt, aber generell sollte es da eher aufwärts gehen. Aber das Thema sollen heute nicht unbedingt die Kryptos in erster Linie sein, sondern eben die Auswirkungen, die wir in den USA eben sehen von diesen Entwicklungen da um die US-Notenbank, deren Unabhängigkeit damit ja jetzt in Frage gestellt ist. Und da gab es dann im Laufe des Tages weitere Medienberichte und die haben dann quasi bestätigt, was Trump zuvor in der Air Force One gesagt hat, dass diese Ermittlungen oder diese Anklage nicht von ihm ausgeht. Er hat ja gesagt, er wisse nichts darüber, ob das so stimmt, sei mal dahingestellt. Aber tatsächlich soll Bill Pulte, der Enkel des Gründers der Pulte Group, einem Hausbaukonzern, der derzeit die FHFA, Federal Housing Finance Agency, glaube ich, heißt das, der da der Vorsitzende ist, der Chef dieser Behörde ist, der soll die treibende Kraft dahinter sein. Und das würde natürlich insofern auch Sinn ergeben, weil er hat natürlich noch Verbindungen zu dem von seinem Großvater gegründeten Unternehmen, der Pulte Group, einem US-Häuslebauer, wenn man so will. Gibt es ja auch andere wie Lennar, NVR, D.R. Horton und so weiter. Und zuletzt hat ja Trump auch gesagt, er möchte, dass Freddie Mac und Fannie Mae, diese Hypothekenfinanzierer, die man ja in der Finanzkrise retten musste und die deswegen derzeit größtenteils im staatlichen Besitz sind, dass die eben 200 Milliarden US-Dollar in hypothekenbesicherte Anleihen investieren, um eben so die Nachfrage und damit die Kurse nach oben zu treiben und die Renditen nach unten zu drücken, sodass sich mehr Amerikaner dann Häuser leisten können. Und zufälligerweise Bill Pulte, der dieser FHFA vorsteht, das ist dann auch die Behörde, die über Freddie Mac und Fannie Mae eben wacht. Also insofern gibt es da auch schon enge Verbindungen und ob Trump da jetzt wirklich gar nichts von gewusst hat, sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz, er hat ja in der Vergangenheit auch schon die Notenbank attackiert. Er möchte gerne niedrigere Zinsen und er hatte jetzt auch die Möglichkeit, bald einen neuen Notenbankchef zu nominieren. Und ich denke, das wird er auch tun. Umso erstaunlicher, dass dann eine Großbank wie JP Morgan heute rauskommt und sagt, sie erwarten für 2026 gar keine Zinssenkungen mehr und dann 2027 die erste Zinserhöhung. Also ich will das jetzt nicht völlig ins Reich der Fabeln verweisen, das ist durchaus möglich. Niemand kann die Zukunft vorhersehen. Aber vor dem Hintergrund, dass jetzt bald ein neuer Notenbankchef aktiv werden soll, von Trumps Gnaden wäre es doch schon sehr verwunderlich, wenn in diesem Jahr dann keine Zinssenkungen mehr kämen. Dann hätten die beiden, also der neue Notenbankchef und Trump, der ihn dann vorher nominiert hat, wahrscheinlich das erste Problem. Auf der anderen Seite, diese Aktion hat aber auch Probleme verursacht, denn zwei republikanische Abgeordnete, glaube aus dem Senat, verweigern Trump mittlerweile so ein bisschen die Unterstützung aufgrund dieser Attacke auf den Notenbankchef. Und an den Wettmärkten wird jetzt gespielt. Jerome Powell, dessen Amtszeit als Notenbankchef endet zwar jetzt im Mai, aber seine Amtszeit generell bei der Federal Reserve als sogenannter Governor, die läuft noch 2 Jahre. Und normalerweise war es in der Vergangenheit immer so, dass man sich das nicht angetan hat, dass man also, wenn man nicht mehr Notenbankchef war, dass man dann auch freiwillig zurückgetreten ist und den Platz freigemacht hat und dann nicht als, wenn man so will, Niederer weitergemacht hat. Aber gerade jetzt aufgrund dieser Eskalation des Streits könnte es natürlich sein, dass Powell sagt, okay, dem Trump will ich jetzt einen reindrücken und diese 2 Jahre bleibe ich jetzt noch da in dem Board of Governors und damit dürfte er natürlich auch über die Zinspolitik mitbestimmen. Auf der anderen Seite kann man das auch positiv sehen, denn er ist natürlich ein erfahrener Mann jetzt, hat den Notenbank-Chef-Job seit vielen Jahren gemacht und wenn er dann weiter im Board of Governors ist, kann das vielleicht auch sein, dass er seinen Nachfolger da so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, was dann vielleicht auch nicht so schlecht ist. Also da geht es derzeit drunter und drüber. Umso erstaunlicher dann die heutige Kursentwicklung in den USA. Denn wenn man sich dann anschaut, was die Märkte draus gemacht haben, wie gesagt, zunächst vorbörslich oder in der Nacht sah es ja noch ziemlich rot aus. Und zunächst hatten wir auch dann eine schwächere Eröffnung logischerweise an den Aktienmärkten. Aber mittlerweile sind alle US-Indizes ins Grüne gedreht. Der S&P 500, natürlich nur wenig mit plus 11, plus 12 Punkten. Das ist jetzt nicht kein Durchstarten. Der Dow Jones, immerhin knapp 90 Punkte, legt er jetzt zu. Und der Nasdaq, je nachdem, ob man auf den Nasdaq Composite oder eben den Nasdaq 100 schaut, da haben wir so ein Plus von 0,3% etwa. Also das ist definitiv eine sehr positive Entwicklung letzten Endes. Ja, und dann gehe ich jetzt einfach mal die verschiedenen Indizes durch. Denn natürlich der deutsche Markt, der hat sich tatsächlich von diesen amerikanischen Eskapaden da so ein bisschen emanzipieren können. Der war eigentlich nie groß im Minus heute. Und mit positiven US-Börsen im Rücken ist er dann natürlich umso stärker dann ins Plus gedreht. Deswegen der DAX am Handelsende mit einem Plus von 143,70 Punkten, 0,57% ist im Azetra-Schlusskurs, 25.405,34. Die Verlierer BMW, Volkswagen, Mercedes, Autos waren heute also nicht in. Kein Wunder, die deutschen Autobauer nach wie vor mit großen Problemen. Allerdings muss man sagen, das ist weitestgehend auch eingepreist. Deswegen haben sich diese Aktien zuletzt teilweise auch ein bisschen erholen können. Aber ja, das steht eben auf wackeligen Füßen. Und selbst wenn das jetzt zu einer größeren Trendwende reichen sollte, was definitiv noch nicht absehbar ist, dann muss man sagen, solche Trendwenden, das ist so ähnlich wie beim Bitcoin, die fangen eigentlich immer langsam an. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass beispielsweise die VW-Aktie, auch wenn sie günstig bewertet sein mag mit einem KGV von 5, dass die jetzt in 2 Tagen 20% zulegt. Sie hat zuletzt teilweise schön zugelegt, ist jetzt ein bisschen zurückgesetzt. Wie gesagt, heute war jetzt nicht der Tag der Autobauer im DAX, aber generell stehen die alle drei jetzt so gravierend schlecht nicht da. Sie konnten sich zuletzt eigentlich teilweise ganz gut erholen und da gab es jetzt Rücksetzer und die sind jetzt aktuell noch unproblematisch. Die Gewinnerseite: Fresenius Medical Care, Fresenius und Beiersdorf. Das heißt, ja, Fresenius, der Mutterkonzern von Fresenius Medical Care, hat die Dialysetochter ja vor einiger Zeit so ein bisschen unabhängiger werden lassen. Das war sicherlich ein guter Schritt. Fresenius selbst hat sich auch neu aufgestellt, hat da zum Teil auch die Mitarbeiter mit einbezogen, die da Ideen präsentieren konnten, wie man denn da effizienter das alles gestalten kann. Und der Konzern, das sieht definitiv ganz gut aus. Fresenius Medical Care hingegen zuletzt mit der Ankündigung, dass man das Aktienrückkaufprogramm deutlich ausweiten will. Das hat der Aktie auch geholfen. Generell bleibe ich dabei, auch wenn ich zuletzt damit nicht unbedingt recht hatte. Mir gefällt Fresenius Medical Care, die ja in der Vergangenheit auch mal ein Highflyer im DAX waren, besser als die Muttergesellschaft. Dialyse ist natürlich auch, ja, wichtig, muss man sagen, wenn man da entsprechende Krankheiten, ich glaube Nieren ist das ja, hat, dann ist man natürlich darauf angewiesen. In den USA eine DaVita, so ein Konkurrent von Fresenius Medical Care, da war Warren Buffett über Berkshire Hathaway auch lange Zeit investiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das noch aktuell ist. Ich glaube, er hat zuletzt zumindest mal die Position verkleinert. Aber generell sind das jetzt Unternehmen, ja, die lebenswichtig sind für manche Patienten und die eigentlich ganz gut dastehen. Und wie gesagt, mir gefällt persönlich Fresenius Medical Care noch einen Tick besser als Fresenius selbst, auch wenn, ja, die Fresenius-Aktie zuletzt ein bisschen besser gelaufen ist, aber das kann sich ja dann vielleicht jetzt bald auch drehen. Und der Tagesgewinner Beiersdorf, eine Aktie, die es in den letzten Monaten eigentlich ziemlich zerrissen hat, muss man sagen, ist noch nicht so lange her. Da stand dieser Wert im Top bei fast 150 Euro. Das war ja so Mitte des vergangenen Jahres, 2024 oder vorvergangenen Jahres, muss man mittlerweile sagen. Wir sind ja jetzt schon bei 26. Und ja, dann ging es rapide bergab. Im Tief dann aber so im Bereich knapp unterhalb von 90, 85 bis 90 Euro einen Boden gebildet, versucht sich jetzt wieder so ein bisschen nach oben freizuschießen. Problem ist jetzt die Marke von 100 Euro, da ist sie knapp dran. Da müsste sie nachhaltig drüber, um hier mehr Kurspotenzial freizumachen. Und ob das so schnell gelingt, muss man mal abwarten, nachdem es ja zuletzt schon eine erste Erholung gab. Also könnte eher so sein wie bei den Autobauern, dass sie vielleicht noch bis 100 oder vielleicht mal kurz über 100 läuft, aber dann auch vielleicht mal 5% nochmal zurücksetzt, sich das Ganze dann ein bisschen auspendelt und sie dann erst in mehreren Schritten, in 3, 4 Wochen, es schafft, nachhaltig über die 100 Euro zu klettern. Dann der MDAX, heute auch mit einem schönen Plus von 153,33 Punkten, 0,48%, 32.320,50 Punkte hier der Schlussstand, charttechnisch damit quasi Kursziele erreicht. Wir hatten ja mit dem Ausbruch über die Marke 27.5, 28.000 Kursziele bis 32.500, 33.000 genannt. Da sind wir jetzt mehr oder weniger nahe dran. Das heißt, er kann jetzt jederzeit so ein bisschen konsolidieren, seitwärts auch mal abwärts laufen. Aber er sollte dann eigentlich nur neue Kraft sammeln, um letztlich über die Marke von 33.000 zu steigen. Und dann hätte er Platz zurück zu den alten Allzeithochs und letztendlich sogar fast schon in Richtung 40.000. Also das sieht definitiv nicht so schlecht aus. Und das, obwohl der MDAX zwischendurch ja von der deutschen Börse einen verpasst bekommen hat, denn man hat den DAX ja auf 40 Werte aufgestockt. Das heißt, man hat quasi die 10 besten MDAX-Werte in den DAX hochgezogen. Und ja, das hat natürlich zwischenzeitlich den MDAX auch ein bisschen belastet, aber mittlerweile konnte er sich wieder fangen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Lanxess, KION Group und Porsche. Ja, Lanxess, da ist ja, sind ja amerikanische Hedgefonds am Ball. Bisher muss man sagen, geht deren Investitionsthese noch nicht auf, aber ich bin trotzdem eigentlich guter Dinge, dass die nicht ganz so falsch ist. Hab die Aktie in der Vergangenheit ja auch hier im Podcast sowie in einem YouTube-Video, glaube ich, mal positiv besprochen. Man muss sagen, seitdem ist sie eher noch weiter gefallen. Nichtsdestotrotz würde ich hier nicht die Flinte ins Korn werfen. Lanxess hat sich quasi neu erfunden. Deutsche Chemieindustrie ist aktuell natürlich an der Börse nicht in, so ähnlich wie die deutschen Autobauer. Aber mittel- bis langfristig sollte die Aktie jetzt, nachdem man sich da neu erfunden hat, durchaus wieder auf den aufsteigenden Ast wechseln. Dann KION Group, gab es heute eigentlich positive Meldungen, Vertragsverlängerung mit dem Finanzvorstand, glaube ich, wenn das richtig war. Ich glaube, es war der Finanzvorstand, nicht der Vorstandsvorsitzende. Wie auch immer, auf jeden Fall, Kontinuität im Management ist immer gut. Finanzvorstand ist vielleicht sogar teilweise die wichtigere Position, muss man sagen. Umso erstaunlicher, dass die Aktie heute 3% verliert. Man muss aber auch sagen, sie hat zuletzt eben sehr, sehr schön zulegen können, hat sich in, ja, wenigen Monaten, muss man auch sagen, sehr, sehr schön nach oben entwickelt. Wenn man sich das anschaut hier, gut, das war damals der April, das war dieser Liberation Day, das muss man vielleicht so ein bisschen weglassen, da sind ja alle Aktien ausverkauft worden, aber wenn man das so ein bisschen außer Acht lässt und davor dann die Tiefskurse sich anschaut, dann lagen die so irgendwo zwischen 30 und 35, die Aktie jetzt bei 65, trotz des Rücksetzers heute hat sich also zwischenzeitlich mal eben verdoppelt. Gegenüber den Liberation Day Ausverkaufspreisen hat sie sich mehr als verdoppelt. Also generell gutes Unternehmen, Logistiker und aus meiner Sicht auch besser als Jungheinrich. Da bleibe ich bei und da lag ich in der Vergangenheit auch richtig mit. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Porsche, in dem Fall der Autobauer Porsche. Es gibt ja immer noch auch diese Porsche Automobil Holding. Das ist aber eine Holding, die in erster Linie VW-Aktien hält. Die ist hier nicht gemeint, sondern der Autobauer Porsche, der auch schon mal im DAX war, damals nach dem Börsengang, der aber dann aufgrund der sehr negativen Kursentwicklung inzwischen in den MDAX absteigen musste. Aber ja, da muss man sagen, Luxusautobauer, KGV von 20, natürlich kein Vergleich mit einer VW mit einem KGV von 5 oder selbst BMW. Die liegen da irgendwo, glaube ich, bei 11, 12. Ferrari aber beispielsweise liegt über 30 und das wäre dann so eher der Maßstab dafür. Also insofern, je nachdem, wen man da als Peer Group ansieht, ich würde eher Ferrari als Peer Group für Porsche ansehen als VW oder so, ja, ist die Aktie doch vergleichsweise günstig bewertet und ich glaube, dass auch bei Porsche ein ja, Comeback möglich ist, vielleicht kein ganz großes Comeback. Die Aktie hat sich ja gegenüber den Höchstkursen mehr oder weniger gedrittelt, also dass sich jetzt wieder verdreifacht, das sehe ich jetzt kurzfristig zumindest nicht, aber auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate vielleicht eine Verdopplung, das wäre durchaus nicht ungewöhnlich. Ja, und dann die Gewinnerseite, Delivery Hero, TeamViewer und TKMS. Delivery Hero, ja, hatte ich mich schon mehrfach zu geäußert. Aus meiner Sicht ein Hedgefonds, der mit Lieferdiensten handelt. Die Aktie zuletzt wild hin und her gesprungen. Gab ja auch diesen Aktionärsbrief, wo das Management gesagt hat, ja, man möchte jetzt sich mehr auf den Shareholder Value konzentrieren. Problem ist aber, da man quasi wie ein Hedgefonds agiert und immer wieder Lieferdienste kauft, verkauft, hin und her handelt, teilweise Börsengänge dann im arabischen Raum gebracht hat und so weiter. Ja, kassiert man eben auch vom Management her wie ein Hedgefondsmanager. Also aus meiner Sicht ist das auch sehr, sehr hoch bezahlt oder überbezahlt, muss man ganz klar sagen. Und ja, mir gefällt das ganze Unternehmen nicht, die ganze Aufstellung da nicht. Ich hatte immer Probleme mit der Aktie, habe sie eigentlich nie im DAX gesehen, wo sie ja zwischenzeitlich auch mal war. Wir hatten sie in meinem Service auch mal bei Stock3 geshortet, damals von Kursen, glaube 105 oder so oder 110. Runter in Richtung 80. Man hätte es natürlich noch weiter durchziehen können, wenn man sich die heutigen Kurse anschaut. Auf der anderen Seite jetzt aktuell heute war es mal ein Kurs plus von 4%. Die Aktie dennoch unter 25 Euro. Und wie gesagt, ich würde da meine Finger von lassen. Klar, wer traden will, sie ist sehr volatil. Sie springt gerne mal nach oben und nach unten. Wenn man das richtig trifft, richtig erwischt, kann man vielleicht kurzfristig auch Geld damit machen. Aber es ist wirklich dann so ein Zockerwert für ja, Zocktrader, wenn man so will. Und ich halte mich da eher raus. Dann TeamViewer, die in der Vergangenheit sehr, sehr viel falsch gemacht haben. Dieses Sponsoring von Manchester United, was sehr, sehr viel Geld gekostet hat, wohl Geld in den Sand gesetzt. Daraufhin musste der Finanzvorstand gehen, aber auch der CEO macht hier nicht immer den besten Job. Dementsprechend, man hat letztes Jahr auch eine Übernahme getätigt, die auch sich im Nachhinein wohl als zu teuer erwiesen hat und definitiv nicht so erfolgreich, wie man das vorher in Aussicht gestellt hat. Dementsprechend die Aktie abgestürzt. Jetzt heute gab es hier mal ein großes Plus von fast 5%. Man muss aber sehen, von welcher Ausgangsbasis auch. Die Aktie in der Vergangenheit teilweise ja auch zu Corona-Zeiten als deutsche Zoom-Video gehandelt, was natürlich auch völliger Quatsch war. Generell ist das aber kein Unternehmen, was jetzt unmittelbar vor der Pleite steht. Insofern, der Kurs rutscht zuletzt teilweise runter in Richtung 55. Der war dann schon auch sehr tief. Jetzt eine kleine Gegenbewegung, heute knapp unter 6,30 geschlossen. Kann auch hier nochmal Rücksetzer geben. Unter die 6 Euro, charttechnisch muss man sagen, unter 6 Euro müsste man sie kaufen. Könnte dann ein Gap Close in Richtung 7, vielleicht sogar 8 Euro auf der Oberseite geben. Dann hätte man da kurzfristig einige Prozente, die man einfahren kann. Wie gesagt, Rücksetzer wären da durchaus interessant, aber nachhaltig erfolgreich sehe ich das Unternehmen bisher nach wie vor nicht und dementsprechend auch aufgrund der Managementschwächen wäre ich hier definitiv noch zurückhaltend. Ja, und der Tagesgewinner TKMS, Friedrich Merz, der Bundeskanzler, ist in Indien unterwegs, da gibt es dann U-Boot-Deals und ja, TKMS ist ja die Marinesparte, wenn man so will, von ThyssenKrupp. TKMS steht ja für ThyssenKrupp Marine Systems. Vor 3, 4 Jahren ja, wollte ThyssenKrupp das noch abspalten und quasi in die Insolvenz schicken, weil man dort kaum Aufträge hatte. Dann mit dem Russland-Ukraine-Krieg hat sich das gewandelt. Jetzt mit diesen Bundeswehr-Sondervermögen, die es da gibt, noch mehr. Und auch das Ausland kauft jetzt wieder. Man bekommt nicht jeden Auftrag. Man hat ja kürzlich auch einen Auftrag in Aussicht gestellt bekommen, glaube ich, war aus Australien, der dann am Ende nicht funktioniert hat. Nichtsdestotrotz ist man gut ausgelastet. Die Aktie deswegen mit einem erfolgreichen Börsengang. Auf der anderen Seite, ja, trotzdem sehr, sehr schwierig, die Aktie einzuschätzen. Wie gesagt, war ja ein Unternehmen, das schon vor 3, 4, 5 Jahren eigentlich in die Insolvenz geschickt werden sollte. Und jetzt ist aus dem hässlichen Entlein wieder ein schöner Schwan geworden. Aber es ist halt die Frage, wie lange das anhält. Klar, es gibt viele, die sagen, die Aufrüstung, die wird weitergehen, selbst wenn der Krieg in der Ukraine morgen endet, was ja jetzt auch nicht mehr absehbar ist aktuell. Aber ja, da muss man sehen, ob das am Ende so stimmt. In der Vergangenheit hat man ja auch in Friedenszeiten gerne mal die Rüstungsbudgets gekürzt, die Bundeswehr kaputt gespart und ja, mal schauen, wie sich das dann hier so weiterentwickelt, wenngleich ich immer ein großer Freund davon bin, wenn Kriege entweder gar nicht erst begonnen werden oder dann möglichst zügig und am besten ohne allzu viele Tote und Verletzte enden, was ja bei Russland und Ukraine schon leider alles nicht mehr geht. Dann weiter zum SDAX. Hier heute ein Plus von 72,20 Punkten, 0,4%, 18.190,77. Der SDAX zuletzt wieder in Fahrt gekommen und ist jetzt ganz nah dran, neue Allzeithochs zu machen. So ein Tick über 18.200 liegen die, also das ist kein halbes Prozent mehr, die er da braucht. Gewinner, Verlierer heute auf der Verliererseite Nagarro, dann PNE und Kontron. Nagarro habe ich in der Vergangenheit schon öfter negativ beurteilt, alleine schon. Ja, der Vorstandschef, der da mit irgendwelchen Namen herumspielt, das wirkt kindisch auf mich. Dann in der Vergangenheit als sich Shortseller auf die Aktie eingeschossen hatten und der dann gefragt wurde, ja, wie sieht das denn aus? Gibt es da irgendwie negative Meldungen? Und das Management das dementiert hat, um dann ein, zwei Tage später beim Capital Markets Day die eigenen Prognosen zu senken und damit, ja, die Shortseller glücklich zu machen. Aber die eigenen Anteilseigner hat man damit so ein bisschen hinter die Fichte geführt. Da hat bei mir hört dann der Spaß auf. Das ist ganz klar, dass ich dann in solcher Management kein Vertrauen mehr habe und von daher, wie gesagt, Nagarro, so eine Dauer-Short-Empfehlung auch im Total Return Börsenbrief. Aber übrigens, da gab es zuletzt Nachrichten, dass man auf die Website nicht kommt. Das liegt daran, dass das derzeit umgestellt wird, weil ja die Kooperation mit dem Vertrag da in Rosenheim endet und das muss ich jetzt in Kürze alles in die eigene Hand nehmen. Deswegen mussten Domains umgezogen werden und das wird alles noch ein bisschen dauern, bis sich das wieder einspielt. Ich werde aber mal schauen, ob ich da an den Links etwas ändern kann, dass man auf die Stocks-Free-Abo-Seite vielleicht kommt. Naja, dann PNE Wind als zweitgrößter Verlierer oder jetzt nur noch PNE, früher Plambeck Neue Energien, dann PNE Wind und jetzt eben nur PNE. Hatte ich mich in der Vergangenheit ja auch schon zugeäußert. Generell sehr, sehr schwieriges Unternehmen, existiert schon lange. Ich kenne sie schon seit neuen Marktzeiten, wo sie halt noch Plambeck Neue Energien hießen. Aber so wirklich am neuen Markt erfolgreich waren sie nicht. Später ist die Aktie dann teilweise mal durch die Decke geschossen, ja. Aber später dann auch immer wieder stark zurückgekommen. Also sehr, sehr zyklischer Wert, so ein bisschen wie Vestas Wind und andere. Und ja, muss man jetzt nicht unbedingt sich ins Depot packen. Wobei man sagen muss, ist aber in dem Sinne auch kein Short-Kandidat, zumindest aktuell nicht, weil da auch ja, es größere Aktionäre gibt, die da Beteiligung haben und es in der Vergangenheit immer schon wieder mal ja mehr als Gerüchte nur gab, dass da eine Übernahme anstehen könnte. Also gab es dann schon konkrete Pläne, die am Schluss sich nie haben realisieren lassen, warum auch immer. Also insofern da ein bisschen aufpassen mit Shorts auf jeden Fall, auch wenn ich die Aktie definitiv nicht kaufen würde. Und Kontron, das ist auch so eine Sache. Also grundsätzlich, was die da abliefern, das hat meistens Hand und Fuß, das sieht gut aus, aber die Akku kommt schon seit einiger Zeit nicht mehr so richtig in Fahrt und das ist immer so ein Warnzeichen. Also keine Ahnung, wo das Problem da liegt, ist ja so im Bereich Internet of Things und unterwegs. Ja, bei Aktien, die eigentlich immer gute Meldungen haben, aber trotzdem nicht steigen, da wäre ich halt sehr vorsichtig und Kontron ist halt so ein Fall. Eigentlich von dem, was sie melden, müsste die Aktie anspringen, müsste sie höher stehen. Da das aber zuletzt nicht der Fall war, wäre ich hier, wie gesagt, zurückhaltend und vorsichtig. Und dann die Gewinnerseite, Deutz, PVA Tepler und Foslo. Foslo aus dem Bahntechnikbereich, ja, eigentlich ganz interessantes Unternehmen. Lange Zeit war das nicht so sexy, nicht so in, aber schon jetzt vor einigen, ja, muss man schon fast sagen, Monaten ist die Aktie dann angesprungen, so insbesondere ja um den Jahreswechsel 2024/2025, da hat man so einen Doppelboden im Bereich um die 40 Euro gemacht und ist dann durch die Decke gegangen, ganz einfach auch wegen den Infrastrukturinvestitionen, die in Deutschland geplant sind, damit auch diesen Sondervermögen, die ja eigentlich Sonderschulden sind, da erwartet man natürlich auch Investitionen in die Bahn, in die Schiene und so weiter. Und davon sollte natürlich so ein Bahntechnikkonzern wie Foslo profitieren. Deswegen die Aktie in der Zeit dann auch gut gelaufen. Dann PVA Tepler im Bereich Kristallzuchtanlagen, auch für die Chipbranche, insbesondere auch die Solarbranche wichtig. Aber auch hier ein sehr zyklisches Business, muss man sagen. Und die Aktie zwischenzeitlich auch mal gut gelaufen. Dann gab es aber, glaube ich, eine Gewinnwarnung. Hat dann so im Bereich 31 Euro einen Doppeltop gemacht, ist tief gefallen, im Tief unter 20 Euro. Zuletzt hat sie sich wieder berappelt. Muss man mal abwarten, wie es da weitergeht. Ich möchte die Aktie nicht zu schlecht reden, weil ich das Unternehmen grundsätzlich ganz gut finde. Aber nachdem sie jetzt zuletzt sich auch schon wieder so stark berappelt hat, würde ich da vielleicht auch nicht mehr unbedingt auf den bereits fahrenden Zug so aufspringen, sondern vielleicht nur bei einem größeren Dip. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Deutz, früher Motorenbauer, Diesel und so weiter in erster Linie, hat dann so ein bisschen versucht, sich so auf Elektromotoren umzuswitchen, hat damals nicht so gut geklappt. Jetzt zuletzt hat man jetzt versucht, eher den Rüstungsbereich zu spielen und hier insbesondere den Drohnenbereich. Und da weiß ich auch noch nicht so ganz, was man davon halten soll. Man hat entsprechende Übernahmen getätigt, also es geht durchaus in die richtige Richtung. Ob man am Ende aber tatsächlich da militärische Drohnen baut und damit erfolgreich wird, ja, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. An der Börse wird es auf jeden Fall gekauft und gespielt. Die Aktie zuletzt sehr, sehr schön gelaufen. Stand noch hier im November unten. Jetzt war ich hier falsch. Das ist der SDAX. Ich hatte eigentlich die Deutz-Aktie mir anschauen wollen. Ja, aber auch die stand im November da unten, ja, noch im Bereich 7,30 €, 33, 35 und jetzt heute bei über 10,50 €. Hat da also schon zuletzt einiges draufgepackt, eben aufgrund dieser Entwicklungen. Auch ja, längerfristig ganz gute Entwicklungen, ausgehend von den Tiefs da, auch hier Jahresanfang 2025, also vor gut einem Jahr, da hat sich die Aktie in der Spitze ja mehr als verdoppelt, etwa ver-2,5-facht sogar. Und wie gesagt, hier muss man mal schauen, wie diese ja, neue Rüstungsstory weitergeht und ob die Anleger an der Börse das weiter kaufen und spielen. Dann zum TecDAX, der nach wie vor so im Bereich 3.900 bis 4.000 Punkte einen charttechnischen Widerstand hat, der überwunden werden muss. Zuletzt ist er daran abgeprallt und relativ deutlich zurückgesetzt. Jetzt hat er sich aber wieder berappelt. Heute ein Plus von 17,26 Punkten, 0,45%, 3.837,50. Wie gesagt, da ist definitiv auf der Oberseite noch einiges aus dem Weg zu räumen, aber er ist zumindest auf dem richtigen Weg. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Aixtron, Nagarro, Kontron. Kontron, Nagarro hatte ich schon, Aixtron auch sehr volatiler Wert, in der Vergangenheit teilweise ja bei 40 € und mehr gewesen, hatte ich ja mal gesagt, die kann sich halbieren, die Aktie und mehr, hat sich dann sogar gedrittelt, zuletzt konnte sie sich wieder berappeln, generell interessante Aktie, interessantes Unternehmen, ist ja auch so ein bisschen Konkurrent von der ehemaligen Cree, die ja jetzt Wolfspeed heißen und zwischenzeitlich mal in die Insolvenz mussten, also da ist Aixtron definitiv das besser aufgestellte und bessere Unternehmen und auch die bessere Aktie. Nichtsdestotrotz, wenn ein direkter Wettbewerber schon in die Insolvenz musste, ja, dann müsste entweder Aixtron den Markt komplett dominieren, was nicht der Fall ist, oder aber es gibt in der Branche durchaus auch Probleme und ja, es gibt jetzt zwar keinen akuten Problem, aber in der Vergangenheit gab es immer wieder auch Probleme, deswegen sehr zügig die Aktie und nachdem sie sich zuletzt berappeln konnte, ja, für mich derzeit auch nur eine Halteposition. Die Gewinnerseite dann, TeamViewer, Siltronic, Evotec. TeamViewer hatten wir schon, Siltronic gibt es so eine ähnliche Spekulation wie damals bei SMA Solar. Bei SMA Solar war es so, Biden in den USA, der Vorgänger von Trump, hatte Subventionen für die Solarbranche en masse ja, ausgeschüttet. Deswegen hat da jeder sich ja, Solarkraftwerke installiert auf sein Dach und so weiter, Balkonkraftwerke. Es gab einen regelrechten Boom hier, subventionsbedingt. Und man braucht eben Solarzellen, Solarmodule, man braucht beispielsweise auch Wechselrichter. Und irgendwann waren dann die Wechselrichter aus China, die auch mit hohen Importzöllen belegt wurden, in den USA schon unter Obama, aber auch in den USA selbst produzierte von Enphase Energy oder Solar Edge, da waren die aus. Und dann hat man geschaut, wo gibt es noch Wechselrichter und ist dann darauf gekommen, ah, hier in Deutschland SMA Solar. Die hätten wir zwar normalerweise nicht genommen, aber es gibt keine anderen und qualitativ sind die ja gut, die sind eigentlich nur einen Tick zu teuer. Und dann hat man sie eben teurer gekauft, um eben die Solarsubventionen noch mitnehmen zu können. Es gab dann kurzfristig einen Boom bei SMA Solar. Die Aktie schoss daraufhin durch die Decke weit über 100 € und als der Boom vorbei war, brach sie komplett in sich zusammen. Und bei Siltronic haben wir jetzt sowas Ähnliches. Es gibt hier zwar keinen subventionsbedingten Boom, aber eben KI oder AI, wie die Amerikaner sagen, Artificial Intelligence, sicherlich ein absolutes Hype-Thema. Ich sehe da noch keine voll aufgepumpte Blase, um das gleich zu sagen. Aber natürlich sind wir auf dem Weg dahin und vor allen Dingen ist es derzeit definitiv auch ein Hype-Thema. Da lasse ich nicht mit mir diskutieren. Und ja, dementsprechend werden natürlich auch sehr viele Chips, KI-Chips gebraucht und hergestellt. Und die Basis aller Chips sind eben Wafer. Und normalerweise, das sind eigentlich relativ günstige Artikel, die man in Asien bei großen Produzenten kauft. Aber die sind derzeit eben auch ausgebucht in der Produktion. Die kommen mit der Produktion von ihren Wafern nicht nach. Und da sagt natürlich so mancher Chipkonzern, der da seine KI-Chips eben jetzt fertigen lassen will, naja, bevor das gar nicht geht oder noch ein halbes Jahr dauert, dann kaufen wir eben die qualitativ gar nicht so schlechten, aber eigentlich zu teuren Wafer bei Siltronic. Und das könnte da auch zu einer Sonderkonjunktur führen, aber wenn die eben abbricht, weil die Asiaten ihre Produktionsstraßen hochfahren konnten, dann kann es auch sehr schnell nach unten gehen. Also von daher war Bonk-Spiel, aber aktuell sehe ich die Aktie eher auf dem aufsteigenden Ast, ist aber definitiv kein Buy-and-Hold-Wert, sondern eine Aktie, die man kurzfristig, mittelfristig jetzt spielen kann im Hinblick auf das, was ich gesagt habe. und wo man dann anschließend ja sukzessive seine Gewinne sichern sollte. Und der Tage oder einer der drei Tagesgewinne, auch die Aktien von Evotec, gab es zuletzt ja positive Nachricht. Man hat ja vor längerer Zeit Oxford Antibody oder wie die hießen in Großbritannien aufgekauft. Dadurch wurde man zu Evotec OAI damals und ja, da hatte man auch die Kooperation mit der Universität dort im Biotech-Sektor und daraus ist ja ein Unternehmen hervorgegangen und das soll jetzt von Amgen geschluckt werden für, ich glaube, 840 Millionen Dollar und Evotec soll um die 20% daran halten. Also dann kommt da ein schöner Batzen Geld um die 170 Millionen Dollar in die Kassen und das ist natürlich dann ein schöner, warmer Geldregen, der hier droht und das hat die Aktie vielleicht schon beflügelt, aber es gab dann auch weitere positive Meldungen hinzukamen. Ende letzten Jahres hat man ja Quartalszahlen geliefert. Ich hatte darüber berichtet, die jetzt nicht ganz so gut ankamen. Man hatte da Zweifel, ob das Unternehmen die eigenen Prognosen für 2025, also das vergangene Jahr, erfüllen können wird. Und mittlerweile muss man sagen, es gab bis heute noch keine Gewinnwarnung. Also kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich dann auch klappt, dass man diese Prognosen erfüllen wird. Und damit war der damalige Abverkauf eigentlich übertrieben. Und jetzt mit diesen positiven Meldungen im Rücken, ja, da könnte es sein, dass Evotec bald besser ins Laufen kommen. Kommen wir damit noch zum US-Markt. Zunächst der Dow Jones. Wie gesagt, war ja erst im Minus, am Ende dann ins Plus gedreht. Immerhin 86,13 Punkte, 0,17% waren es. Zum Schluss 49.590,20 sieht nach wie vor gut aus. Alles über 46.000, über 47.000 erst recht ist natürlich sehr bullig, sehr positiv. Kursziel liegt am Ende im Bereich so 55.000 plus minus ein bisschen. Auf dem Weg dahin kann es natürlich an der 50.000er der runden Marke und um die 52.000 mal so ein bisschen ja, auskonsolidieren, aber grundsätzlich sollte es weiter nach oben gehen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute American Express und Visa, sowie Walt Disney. Bei Walt Disney weiß ich jetzt nicht, was dahinter gesteckt hat, aber bei den anderen beiden Kreditkartenanbietern, das hat auch bei Now Pay Later so ein bisschen reingehauen, obwohl die eigentlich davon profitieren müssten. Und zwar möchte Trump die Kreditkartenzinsen in den USA für ein Jahr auf 10% deckeln, vielleicht im Hinblick auf die Midterms, dass er da der Bevölkerung was Gutes tun will. Das kann er als Präsident nicht so leicht umsetzen. Da bräuchte er, glaube ich, auch den Kongress dazu. Da kann man nicht einfach eine Executive Order machen und von daher wird das wohl eher auch nicht kommen. Wobei, ja, die Demokraten haben ja auch so ein Thema mit der Leistbarkeit des Lebens und wenn Trump das dann vorschlägt, müssten sie da eigentlich vielleicht auch mitmachen. Aber sei es wie es sei, ob es jetzt kommt oder nicht, an der Börse hat man zumindest mal ein bisschen Angst und deswegen die Kreditkartenanbieter American Express, der Top-Verlierer mit über 4%. Im Minus und Visa, die auch ja, knapp 2% verloren haben. Eigentlich bei Now Pay Later müsste davon profitieren. Die Aktien wie Klarna oder eben auch Affirm, die waren auch zunächst im Plus, aber sind dann im Tagesverlauf ins Minus gedreht, weil man doch dann Angst hatte, ja, mag sein, dass das für die Kreditkartenanbieter schlecht ist und dann mehr Leute bei Now Pay Later nutzen, aber das könnte dann auch dazu führen, dass man da auch vielleicht regulativ irgendwas noch macht. Und das ja, hat dann diese Aktien so ein bisschen ins Minus rutschen lassen. Die Gewinnerseite dann Johnson & Johnson, IBM International Business Machines oder Big Blue und Walmart. Johnson & Johnson eher defensiver Wert, die Aktie zuletzt eigentlich generell ganz gut unterwegs und hatte zwischenzeitlich dann mal so ein bisschen zurückgesetzt. Jetzt sind die Bullen wieder am Ball. Ob die Aktie aber weiter nach oben durchstarten kann, muss man noch sehen. Das bisherige Verlaufshoch der aktuellen HOS lag im Bereich 215, heutiger Schlusskurs knapp unter 210. Sie müsste also nachhaltig über 215, um hier frische Kaufsignale zu generieren, ist da aber nah dran und zuletzt eben stark gelaufen. Aber kann natürlich auch sein, dass das zu einer Korrektur führt. Dann IBM Big Blue, sehr stark im Bereich Blockchain-Technologie, sehr stark im Bereich künstliche Intelligenz, Watson und so weiter. Insofern die Aktie zuletzt gut gelaufen, hat ja jetzt auch schon seit einiger Zeit einen neuen CEO, hat ja jahrelang eine damals CEOin, die nicht so erfolgreich war. Und dann hat jetzt ein indischstämmiger CEO übernommen und seitdem geht es da ab wie Schmitz' Katze. Und wenn man sich das anschaut, Microsoft wird ja auch von einem indischstämmigen CEO geführt, Satya Nadella oder auch Adobe. Und gut, Adobe zuletzt ist auch nicht mehr der Highflyer, Microsoft auch ein bisschen gebremst worden. Aber generell, wenn man sich die langfristige Entwicklung dieser Aktien anschaut, da muss man sagen, indischstämmige CEOs in den USA bei Tech-Firmen, das ist definitiv tendenziell eher mal eine Erfolgsgeschichte und spricht nicht unbedingt gegen diese Unternehmen. Ja, der Tagesgewinner Walmart, die wollen im Shopping auf KI-Agenten setzen. Damit hat man heute hier KI-Fantasie gehabt oder wie die Amerikaner sagen, AI, Artificial Intelligence Fantasie. Und die Aktie kennt ohnehin schon seit längerer Zeit kein Halten und packt heute nochmal 3% drauf. Hat damit neue Allzeithochs generiert. Die Frage ist halt jetzt, kann sie durchziehen, noch Richtung 140, vielleicht sogar 145 oder war das jetzt erstmal nur ein bisschen so über, ja, ein bisschen beim Pullback würde man sagen, überschießender Pullback, also so ein bisschen überschießende Bewegung. Und die Aktie kommt nochmal etwas zurück. Also das muss man sehen. Fakt ist, wenn sie durchzieht, wären Kursziele bis 135 Dollar erreichbar. Der S&P 500 am Ende mit einem Plus von knapp 11 Punkten, 10,99 um genau zu sein, oder 0,16%, 6.977,27 Punkte. Verlierer, auch hier insbesondere natürlich der Finanzsektor aufgrund dieser Ideen von Trump mit Kreditkarten und anderem Synchrony Financial oder Capital One Financial, die unter Druck stehen. Ansonsten aus dem Chipsektor On Semiconductor, die auch 5,5% verloren haben. Aber wie gesagt, in erster Linie die Verlierer dann aus dem Finanzsektor aufgrund dieser Trump-Ideen. Und dann die Gewinnerseite: CRH, Seagate und Western Digital. Seagate, Western Digital, das sind Festplattenanbieter, SSD-Anbieter. Man hat da auch gerade bei Seagate mit Hammer, HAMR, eine neue Technologie im Angebot, werden natürlich auch in Rechenzentren, Datacentern gebraucht. Und die Aktien zuletzt ja durch die Decke gegangen. Ich hatte ja insbesondere Seagate auch mal im L&S-Interview besprochen, die Aktie danach auch sehr, sehr schön gelaufen. Zuletzt, wie gesagt, mal deutlicher korrigiert, was aber nach dieser Monster-Rallye zuvor ganz normal war. Und jetzt haben sich diese Aktien so wieder langsam gefangen und heute alle mit schönem Plus. Und da geht sicherlich noch etwas mehr, muss man mal schauen. Aber wie gesagt, könnte mir vorstellen, dass die Korrektur da langsam vorbei ist und es dann jetzt in Zukunft dann doch ja, höhere Kurse zu sehen gibt. Bei CRH, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ja, was da heute passiert ist. Ein Zulieferer der Bauindustrie, ja, könnte vielleicht auch hier zusammenhängen mit Pulti. Sind ja auch die Hausbauwerte angesprungen. Wenn die da Zement oder sowas liefern, dann könnte das vielleicht da so ein bisschen in die Karten gespielt haben. Aber jetzt konkrete Unternehmensmeldungen zumindest habe ich da keine gefunden. Und dann der Nasdaq 100. Am Ende, wie gesagt, ins Plus gedreht, konnte aber die Gewinne nicht ganz halten. Dennoch 21,40 Punkte ging es nach oben, 0,08%, 25.787,66. Im Tagestief waren wir ja vorbörslich sogar unter 25.500. Im regulären Handel waren wir nicht ganz so tief, da sind wir nicht unter 25.600 gefallen. Aber nichtsdestotrotz, dass es da am Ende noch ein Plus gab, ist definitiv ja, nach diesen Meldungen und diesem Handelstag sehr, sehr gut. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Insmed, Qualcomm und Alnylam Pharmaceuticals. Alnylam, der gesamte Biotech-Biopharma-Sektor war eher schwach, obwohl da eine ja, Veranstaltung in New York läuft, Biotech-Biopharma-Konferenz. Aber da waren vielleicht die News nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Insofern Alnylam da unter Druck. Ja, die Aktie ist zuletzt aber auch gut gelaufen. Heute gab es mal so ein bisschen was auf den Deckel. Und dann Insmed, ein Minus von fast 5%. Aber auch diese Aktie, ja, ist jetzt nicht unbedingt in der letzten Zeit ein absoluter Rohrkrepierer gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sondern ist noch nicht so lange her. Was hatten wir hier? Ja, Ende oder Anfang Dezember letzten Jahres, ein neuer Allzeithoch über 208 bei fast 210 Dollar. Also, dass die Aktie jetzt zuletzt ein bisschen zurückgekommen ist, ja, aber zuvor auch Highflyer gewesen. Und von daher, ja, vielleicht hängt das da auch so ein bisschen an dem Sektor. Ansonsten Qualcomm, da gab es eine Analystenabstufung. Und die Aktie heute minus 5%. Generell gab es in dem ganzen Tech-Sektor einige Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Gab, glaube ich, auch eine Abstufung bei Snowflake, eine bei Adobe. Das hat diese Aktien auch ein bisschen belastet. Andere Aktien wurden dann aufgestuft. Aber wie gesagt, das muss man dann sich dann immer im Detail anschauen und war jetzt generell nicht für die ganz großen Kursbewegungen heute verantwortlich, wenn man von Qualcomm mal ein bisschen absieht. Die Gewinnerseite hingegen: Dexcom, auch eigentlich ja so ein bisschen dem Medizintechnikbereich zumindest zuzuordnen, und dann Western Digital und Seagate, die hatten wir beide schon. Alles in allem, wie gesagt, muss man da über den Nasdaq 100 dann auch nicht zu viele Worte verlieren, zumal es am Ende ja auch fast ein Nullsummenspiel war mit diesem Plus von 21,40 Punkten oder 0,08%. Ja, und damit bin ich dann für heute auch soweit eigentlich durch. Wie gesagt, sehr spannender Handelstag aufgrund der Nachrichtenlage, aufgrund dieser Attacke auf die Federal Reserve, die vorbörslich dann auch für einiges Ungemach gesorgt hat, der es aber dann im Handelsverlauf wieder, ja, beiseite geschoben wurde. Generell läuft auch der KI-Trade, zumindest ist er heute wieder gelaufen. Wenn man sich da einige Aktien anschaut, wie zum Beispiel Astera Labs, die ich ja auch in meinem letzten YouTube-Video mitgebracht hatte, die heute 6% zulegen konnten. Wenn man sich eine Credo Technology anschaut, die auch 4% zulegen konnten. Und wenn man sich selbst große Werte, bekannte Werte wie Nvidia anschaut, Nvidia zwar am Ende mehr oder weniger unverändert aus dem Handel gegangen, aber nach wie vor, ja, zeigt sich die Aktie sehr stabil, so im Bereich 180, 185 Dollar, wo sie ja nachhaltig noch drüber müsste, um frische Kaufsignale zu generieren. Und es besteht dann nach wie vor eine gute Chance, dass das in den nächsten Tagen passiert. Ansonsten Amazon, sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, konnte am Ende die Gewinne nicht ganz halten, ist aber drauf und dran auch nach oben abzubrechen, nachdem die Aktie im letzten Jahr auch eher schwach unterwegs war und dürfte auch ein großer KI-Gewinner sein. Auch da hatte ich in meinem letzten YouTube-Video was zugesagt. Ansonsten zu YouTube, da wird es jetzt ein letztes Video mit Tobias geben, wahrscheinlich am Donnerstag. Morgen habe ich ja sehr viele Telefongespräche, unter anderem auch im Hinblick auf einen möglichen Sponsor für den YouTube-Kanal. Deswegen fehlt mir da ein bisschen die Zeit. Mittwoch, glaube ich, kann Tobias nicht, deswegen wahrscheinlich am Donnerstag. Aber danach werden wir ohnehin eine kleine Pause auf dem Kanal wahrscheinlich einlegen müssen. Zum einen, weil ich natürlich einen neuen Cutter brauche und da erstmal das alles organisieren muss und sich das einspielen muss. Ich habe da ja schon jemanden, den ich zumindest mal für einen Monat erstmal testen möchte. Das Problem ist, von der Qualität habe ich jetzt an dem gar keinen Zweifel, aber der ist halt sehr teuer, weil ich nicht, ob mir das dauerhaft leisten kann. Und ja, ansonsten bin ich dann nächste Woche auch in München bei Stock3, um da einige Dinge zu besprechen. Da geht es nächsten Mittwoch hin, also jetzt nicht am, was ist das, übermorgen der 14., sondern die Woche drauf, am 21. per Flieger. Und von daher wird es dann in der Woche wahrscheinlich auf YouTube kein Video geben. Das hat dann in dem Fall aber den Grund, dass ich im Hotel in München ja nicht dazu komme. Das soll es dann an dieser Stelle für heute gewesen sein. In dem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat. Hoffe, dass ihr auch den YouTube-Kanal kennt. Wenn nicht, schaut mal rein. Sascha Huber plus Krypto oder so. Da dürftet ihr mich finden. Könnt auch gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Ja, und damit bleibt mir an dieser Stelle für heute nur noch eins, nämlich mich zu verabschieden. Und daher sage ich wie immer nur noch eins, nämlich Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.